Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören. Gute Nachrichten aus den deutschen Kinos. Nicht nur werden mittlerweile wieder mehr Kinotickets verkauft, es sind sogar vor allem deutsche Filme, die wieder mehr Publikum ziehen. Da passt es ja auch, dass Deutschland nicht nur einen Film zu den Oscars nächstes Jahr schicken wird, sondern gleich drei. Sandra Wollners Film Everytime wurde diese Woche zwar als offizieller Kandidat für den internationalen Oscar vorgeschlagen, aber auch Ilka Çatak's Gelbe Briefe und Visha Morinas Von Scham und Geld sind qualifiziert, weil sie große Festivals gewonnen haben wie die Berlinale oder Sundance. Ebenfalls sehr deutsch, aber wahrscheinlich dann eher der polnische Oscar-Kandidat, das ist Paweł Pawlikowskis Vaterland mit Sandra Hüller und Hans Zischler in den Hauptrollen. Dieser außergewöhnliche Film über Thomas Mann kommt Donnerstag in unsere Kinos und ist gleich unser erstes Thema. 1949. Deutschland liegt noch in Trümmern und wir folgen zwei Menschen, die durch dieses Land fahren, das nicht mehr so weiß, wohin mit sich. Es sind Erika und Thomas Mann, die das erste Mal nach dem Krieg wieder in der alten Heimat sind. Doch kaum angekommen, muss sich Nobelpreisträger Thomas Mann verteidigen.
Herr Professor Mann, Sie haben Deutschland im Jahr 1933 verlassen, anstatt in die innere Emigration zu gehen und mit dem deutschen Volk in den schwierigen Jahren, die hinter uns liegen, zu leiden. Was antworten Sie denjenigen, die Sie des Verrats oder mangelnder Solidarität beschuldigen?
Wäre ich hier geblieben, könnten wir heute nicht miteinander reden.
Ein Ausschnitt aus Vaterland von Oscar-Gewinner Paweł Pawlikowski. Der polnische Regisseur erzählt in seinem historisch recht frei erdachten Roadmovie nicht nur von Thomas Manns Verhältnis zu Deutschland. Vaterland denkt nach über Haltung in unübersichtlichen Zeiten, über die Rolle der Kunst darin und auch die Sehnsucht nach einer entpolitisierten geistigen Heimat. Über all das konnte ich mit dem Regisseur vor der Sendung sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob Vaterland nicht auch in seiner Vieldeutigkeit den Vater Thomas Mann meint. Was war er denn für ein Vater, dieser Thomas Mann?
No, nie jest w klasycznym sensie dzisiejszym świecie jest bardzo złym ojcem.
Nun, im klassischen Sinne und gemessen an der heutigen Welt ist er ein sehr schlechter Vater. Er ist kühl, distanziert und vollkommen von seiner historischen Rolle in Anspruch genommen. Deshalb bleibt ihm nicht besonders viel Zeit für seine Kinder. Und er hatte 6 davon, was die Sache natürlich nicht leichter machte. Im Film ist vor allem seine Beziehung zu seiner Tochter Erika sehr intensiv gezeigt. Im Verlauf der Handlung bekommt diese Beziehung allerdings Risse. Etwas tritt zutage, womit wir zunächst nicht gerechnet haben. Mit Klaus war das Verhältnis noch schwieriger, noch schlechter. Thomas Mann war, glaube ich, nicht einmal ein besonderer Bewunderer der Bücher seines Sohnes. Und er war ständig gereizt von Klaus' Verhalten. Klaus brauchte fortwährend Aufmerksamkeit, brauchte Geld, hatte immer irgendwelche Probleme. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 2 Suizidversuche hinter sich. Es war also eine einigermaßen dysfunktionale Familie. Aber Thomas Mann hatte 6 Kinder. Er war also ein Patriarch, eine Figur, wie es sie heute kaum noch gibt. Vaterland meint jedoch nicht nur den Vater und nicht nur das Land. Es geht auch um das Bedürfnis nach einer geistigen Heimat. Ich hoffe jedenfalls, dass man spürt, wie viele Schichten der Film besitzt und dass er sich nicht wörtlich auf nur eine einzige Sache reduzieren lässt.
In Deutschland gilt Thomas Mann ja beinahe als heilige Figur, ein Titan des intellektuellen Lebens, bis heute verehrt, untersucht, beschrieben und immer wieder neu erzählt. Nun kommen Sie ja aus Polen und werfen einen Blick auf ihn. Brauchte es vielleicht jemanden von außen, um an diesem Titanen des deutschen Lebens zumindest ein wenig zu rütteln?
Być może, bo ja, znaczy ja tutaj mieszkałem w Niemczech kiedyś, nawet skończyłem maturę w Niemczech, chodziło.
Vielleicht. Ich habe einmal hier in Deutschland gelebt und erstaunlicherweise sogar mein Abitur in Deutschland gemacht. Thomas Mann lese ich seit meiner Jugend, wenn auch nicht sein gesamtes Werk, aber für mich war er nie ein Titan. Vielleicht hätte ich größere Hemmungen gehabt, wenn ich Deutscher wäre und mich dieses Stoffes angenommen hätte. Der Film besitzt allerdings auch gar nicht den Ehrgeiz, Thomas Mann zu erklären. Ich habe lediglich einen kleinen Ausschnitt aus seiner Biografie genommen. 5 Tage im Leben Thomas Manns. Damit wollte ich eine Geschichte erzählen, die gar nicht wirklich von Thomas Mann handelt. Sie handelt von einer Situation, von einem historischen Moment, und von einer Familie. Und das auf eine universelle Weise. Und diese Familienkonstellation ist wie ein Liebesdreieck. Die Tochter und der Vater und der Sohn, der Bruder und die Schwester. Es ist ein Dreieck von den Ausmaßen einer griechischen Tragödie. Und darin liegt etwas Universelles. Aber ich habe Vaterland nicht gedreht, um den großen Schriftsteller Thomas Mann zu erklären. Ich habe diese Familiengeschichte benutzt, um mich so auch der besonderen politischen Nachkriegsgeschichte Deutschlands zu nähern. Nicht nur Deutschlands, letztlich Europas und der ganzen Welt. 1949 bündelt sich aber etwas in Deutschland, das alle Länder betraf. Plötzlich war die gesamte Welt polarisiert. Diese beiden Ebenen stützen und verstärken einander auf interessante Weise. Das hat mich interessiert. Deshalb hatte ich, ehrlich gesagt, nie das Gefühl, nur einen Film über Thomas Mann zu drehen.
Es ist definitiv keine Biografie geworden. Sie haben den Film aber einmal als dokumentarische Fantasie bezeichnet.
Ja, das habe ich einmal so in den Raum geworfen, um die Journalisten zu verwirren. Aber es ist schon was Wahres dran. Dokumentarisch ist der Film insofern, als dass sämtliche Elemente, die darin vorkommen, tatsächlich dem Leben dieser Menschen entnommen sind. Und ich habe mit diesen Tatsachen etwas gespielt, sie neu arrangiert. Klaus Manns Suizid etwa fand 4 Monate früher statt. Auch Gründgens, Erikas geliebte Betty und all die anderen Figuren und Ereignisse sind Bestandteile ihres wirklichen Lebens. Ich habe sie lediglich in diese 5-tägige Reise des Jahres 1949 hineingesetzt. Alles steht also im Geist einer Wahrheit. Auch, dass Thomas Mann nicht zur Beerdigung seines Sohnes fuhr, entspricht den Tatsachen. Ich glaube, Thomas Mann war damals in Stockholm. Als er vom Tod seines Sohnes erfuhr, war auch er wie gelähmt. Trotzdem kehrte er nicht zur Beerdigung zurück, sondern hielt seinen geplanten Vortrag über Goethe in Stockholm. Ich verdichte das auf eine Rede in Frankfurt. Bei Erika ist es ähnlich. Sie begleitete damals ihren Vater nicht auf dieser Reise im Jahr 1949. Das war Katja. Aber ein Jahr später fuhr Erika mit Thomas nach Weimar zum 200. Geburtstag von Schiller. Das liegt also ziemlich nah beieinander. Außerdem war sie eine hervorragende Autofahrerin. Sie war ja sogar einmal Rallye-Fahrerin. Deshalb fügte sich das alles für mich sehr gut zusammen.
In Vaterland, da kehrt ja Thomas Mann zurück in das geteilte Deutschland 1949. Alle verlangen von ihm, dass er sich für eine Seite entscheidet, West oder Ost, Mickey Mouse oder Stalin. Doch er will sich niemals vereinnahmen lassen. Liegt darin in seiner Haltung eine gewisse Weisheit oder ist das hier eher Fatalismus?
Das ist eine Art Weisheit, aber es liegt zugleich in seiner Natur. Ich kann ihn darin vollkommen verstehen. Sobald man spürt, dass keine der angebotenen Erzählungen wirklich die eigene ist, dass sie quasi mechanisch und künstlich von außen auferlegt werden, beginnt man sich dagegen zu sträuben. Ein Mensch, der denkt, fühlt und genau hinsieht, wird immer davor zurückschrecken, etwas Primitives, künstlich Konstruiertes und Mechanisches als Wahrheit anzunehmen. Ideologien gehören abgelehnt. Und gerade ein Künstler besitzt dazu nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht. Für Thomas Mann ist das deshalb keine große dramatische Entscheidung. Er sieht einfach, die einen behaupten dies, die anderen behaupten das. Er selbst aber weiß um etwas anderes, um etwas Eigenes und Überzeitliches. Daran hält er fest. In seinem Goethe-Vortrag spricht er ja über die Haltung des Dichters bzw. des Schriftstellers, über den offenen Blick auf die Welt. Das ist eine Sichtweise, die nicht reduziert. Sie benutzt die Welt nicht, um irgendeine Theorie oder Ideologie zu beweisen. Sie erkennt vielmehr an, dass die Wirklichkeit kompliziert und voller Paradoxien ist. Auch Goethe erschafft in Faust I und Faust II eine Welt voller Paradoxien und Widersprüche. Und Thomas Mann reist gewissermaßen mit diesem Goethe durch Deutschland. In einem bestimmten Sinne verkörpert er ihn. Er versucht selbst eine solche Synthese zu sein, weit zu sehen und alle Widersprüche und Paradoxien des Lebens und der Gesellschaft wahrzunehmen. Für ihn besteht da überhaupt keine Möglichkeit, plötzlich zu sagen, jetzt trete ich auf die Seite der Marxisten und werde der Vorsitzende der Akademie der Künste in Ostdeutschland. Was ihm ja angeboten wurde. Das kommt für ihn gar nicht in Frage. Ebenso wenig wollte er Bundespräsident werden. Es gab ja wohl einmal die Idee, ich glaube, es waren die Amerikaner, die Thomas Mann als ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland ins Spiel bringen wollten. Um Gottes Willen. Darauf hätte er sich niemals eingelassen. In seiner eigenen Vorstellung war seine Mission viel bedeutender und vor allem zeitloser. Wenn du Politiker sein willst, dann sei Politiker. Wenn du Künstler sein willst, dann sei Künstler. Ich weiß, dass es heute eine kontroverse Ansicht ist, aber so ist es. Und so hat es Thomas Mann gesehen.
Thomas Mann hält sich ja vor allem an der deutschen Sprache fest. Sie ist ja vielleicht sogar sein Vaterland. Zugleich stellt er sich aber auch die Frage, ob es nicht naiv wäre zu glauben, die Kunst, also auch das Schreiben mit der Sprache, könne unschuldig bleiben nach dem Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Es gibt da sogar diesen Moment mit den beiden Wagner-Enkeln auf einer Party in Frankfurt am Main, die ihn ja dazu bewegen wollen, auf den grünen Hügel nach Bayreuth zu kommen. Und da scheint in diesem Thomas Mann sich etwas zu verändern. Ja, er macht ziemlich deutlich klar, die Musik, die war einmal wichtig, die Kunst und Kultur Deutschlands war wichtig, aber sie hat jetzt in diesem Moment in der Zeit 1949 ihre Unschuld komplett verloren.
Ja, genau. Winifred Wagner, die Mutter dieser beiden Brüder, hatte sich in die Politik begeben. Sie hatte sich Hitler angeschlossen und eindeutig auf die Seite der Nationalsozialisten gestellt. Wenn ihre Söhne dann anfangen, davon zu reden, die Kunst stehe über alledem, kann Thomas Mann nur sagen, nun hört aber auf. Ihr habt euch kompromittiert. Eure Familie hat sich ganz eindeutig auf diese Seite gestellt und ich will damit nichts zu tun haben. Er ist ehrlich und klug genug, die Behauptung nicht zu akzeptieren, Kunst sei einfach zeitlos und stehe immer über allem. Sobald sich Kunst politisch vereinnahmen lässt und erst recht durch eine menschenverachtende und mörderische Ideologie, wie es der Nationalsozialismus war, dann kann sie sich nicht mehr von dieser Geschichte lösen. Deshalb schickt Thomas Mann die beiden Wagner-Enkel natürlich zum Teufel. Ich will aber ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, ob der reale Thomas Mann es in Wirklichkeit genauso getan hätte. Ich wusste aber nicht, wie ich diese Szene sonst beenden sollte. Also lässt Thomas Mann im Film die beiden mit diesem einen Satz stehen und geht. Während des gesamten Gesprächs versucht er aber höflich zu bleiben, doch irgendwann hält er es nicht mehr aus. Und ich dachte, gut, dann lassen wir es jetzt aus ihm herausbrechen.
Wie schon bei Ida und Cold War, ihren vorherigen Filmen, ist auch Vaterland in Schwarz-Weiß und in diesem sehr engen Academy-Format gedreht. Was erlaubt Ihnen, dieses schmale Rechteck über die Welt zu sagen, was ein breites, farbiges Bild nicht könnte?
Ich kann diese Frage leider nicht gut beantworten. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, dass dies das richtige Format und Schwarz-Weiß das richtige Bild für diesen Film ist. Aber das begann schon mit Ida, wo sich die Kamera beinahe überhaupt nicht bewegt. Eigentlich bewegt sie sich nur in den letzten beiden Einstellungen. Diese Form entstand damals auch aus einer gewissen Ernüchterung über das Kino. Ich befand mich in einer Krise, was das Kino und seine ganzen Tricks betraf. Kamerafahrten, Musik, Nahaufnahmen, dieser gesamte Reichtum der neuen filmischen Mittel. Ich war völlig gelangweilt davon. Ida war deshalb eine Rückkehr zu den Quellen, zur Fotografie, zum Stummfilm. Man hat dieses eine Bild, wenige Gegenstände im Kader, schwarz und weiß. Dadurch lässt sich die Welt vereinfachen und ein wenig abstrahieren. Auch die Vergangenheit stellte ich mir in Schwarz-Weiß vor. Nicht, weil ich mich wörtlich an sie erinnern könnte, sondern weil ich Familienalben mit Fotografien besitze, die die Idee zu einem gewissen Grad inspiriert haben. Auch das meiste Archivmaterial ist schwarz-weiß. Für mich fühlte es sich daher ganz natürlich an. Ich mag Schwarz-Weiß und diese Einfachheit, diese Möglichkeit, die Wirklichkeit leicht zu verfremden. Es entsteht eine neue Realität, die nicht mit Informationen vollgestopft ist. Die heutigen Filme und auch die heutige Welt sind mit Informationen, überflüssigen Details und Lärm geradezu übersättigt. Für mich war es also eine Rückkehr zu einer bestimmten Einfachheit. In Cold War setzte sich diese Form fort, wobei sich die Kamera dort stärker zu bewegen begann. Das lag aber daran, dass es da Musik, Tanz und eine sehr dynamische Hauptfigur gab. Deshalb hätte es wenig Sinn ergeben, alles völlig statisch zu halten. Auch im Vaterland gibt es mehr Bewegung. Außerdem befindet sich mehr Welt im Hintergrund. Der Film verbindet eine intime Familiengeschichte mit einer epischen Dimension. Wir haben hunderte von Komparsen, die übrigens äußerst sorgfältig ausgewählt wurden. Und zugleich gibt es diese sehr intensive, in sich geschlossene Geschichte einer Familie. Ich frage mich eigentlich gar nicht mehr, weshalb das Bildformat so ist. Es ist einfach so. Ich möchte das Blickfeld begrenzen, damit die Zuschauer sich den Rest selbst vorstellen können. Ich will nicht alles wörtlich zeigen. Gerade habe ich die Odyssee von Christopher Nolan gesehen. Darin wird alles buchstäblich gezeigt, jedes einzelne Detail. Und der Vorstellungskraft bleibt überhaupt nichts überlassen. Ich kam aus dem Kino und hatte eine vollkommene Leere im Kopf. Ich erinnere mich an nichts. Es ist eine Art Action-Kino, aber ohne jeden Atem, ohne Distanz, ohne eine epische Ebene oder, Gott bewahre, Poesie, obwohl es immerhin um Homer geht. Aber wir wollen hier keine Kollegen kritisieren. Der Film wird wahrscheinlich das Kino retten. Und deshalb wünsche ich ihm, dass er so viel Geld wie nur möglich einspielt. Aber meine Idee von Kino ist das nicht.
Boże, chociaż Homer to w końcu nie. No nie krytykujmy tutaj kolegów, bo ten film pewnie uratuje kino, więc życzę, żeby jak najwięcej zarobił.
Sie haben eine wirklich fantastische Besetzung für den Film. Hans Zischler spielt Thomas Mann und Sandra Hüller spielt Erika Mann. Und Sie haben Sandra Hüller einmal als Jahrhunderttalent bzw. als ein Talent bezeichnet, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt. Zugleich haben Sie bei der Premiere in Cannes gesagt, Sie beide hätten zunächst eine gemeinsame Sprache finden müssen für den Dreh. Wie sah das Ganze aus und warum war das nötig?
Ja, denn ich bin ein Regisseur, der sich eigentlich um alles kümmert, also auch um das Bild. Ich richte die Einstellungen immer gemeinsam mit meinem Kameramann Vukas Schal ein, der inzwischen mein geradezu symbiotischer Filmpartner geworden ist. Beinahe mein innerer Kameramann. Bei den meisten Filmen arbeitet der Regisseur entweder mit den Schauspielern oder am Bild. Für mich sind aber Bild und Schauspiel gleichermaßen wichtig. Ich glaube sogar, dass das Schauspiel durch das Bild unterstützt wird und umgekehrt. Ein Bild mit einem guten Gesicht und einem starken schauspielerischen Moment wird sehr viel kraftvoller als irgendeine leere, schöne Aufnahme. Deshalb sind diese beiden Dinge für mich gleichwertig. Ich stehe hinter der Kamera und zugleich beim Schauspieler. Sandra hatte diese Arbeitsweise zuvor noch nicht erlebt. Sie fragte mich, wo bist du eigentlich? Lass doch den Kameramann das Bild gestalten. Doch ich bin eben hier und dort. Und zu ihr sagte ich, du bist einfach fantastisch, mach dir keine Sorgen, du brauchst mich nicht die ganze Zeit. Tatsächlich braucht sie mich überhaupt nicht. Aber an diese Art der Arbeit war sie zunächst nicht gewöhnt. Ich wollte ihr deshalb die Einstellungen des Films zeigen, damit sie verstand, wie alles visuell funktioniert. Nach einer Weile hatten wir uns aufeinander eingespielt. Im Grunde war das allerdings nur ein theoretisches Problem. Denn in Wahrheit ist sie einfach großartig. Sie spielt von innen heraus und versteht alles. Das intellektuelle Verständnis ist dabei nur die eine Seite. Sie begreift die Dinge noch auf eine andere Weise. Sie lässt alles emotional durch irgendwelche Kanäle fließen, die ich selbst nicht vollständig verstehe. Aber sie ist wunderbar.
Inwiefern hilft Ihnen eigentlich die Filmgeschichte bei der Herstellung eines solchen Films wie Vaterland? Wie muss man sich das vorstellen? Schauen Sie sich da Filme zur Inspiration an? Weil vor allem, wenn man die Szenen von Frankfurt am Main sieht, diese Ruinen an der Seite der Straße, denkt man unweigerlich an jemanden wie Roberto Rossellini, der ja in Deutschland im Jahre Null in den echten Ruinen drehte. Und eigentlich kennt man diese Art von Ruinen, wie wir sie in Vaterland sehen, eigentlich auch nur von ihm.
Ja und nein. Also Rossellini habe ich mir dafür nicht angesehen. Aber natürlich erinnere ich mich an seine Filme und der Gedanke daran hätte mich nur deprimiert. Verdammt, dieser Mann konnte einfach in den wirklichen Ruinen in Deutschland drehen, während ich eine Welt erschaffen muss, die längst nicht mehr existiert. Wie soll man das rekonstruieren? Deshalb habe ich mir Rossellini nicht angesehen. Ich wäre nur neidisch darauf geworden, dass er die Ruinen tatsächlich vor sich hatte, obwohl Ruinen natürlich nichts sind, was man im Alltag gerne sehen möchte. Als ich jung war, berauschte ich mich an Antonioni, Bresson und all den anderen. Das alles sitzt irgendwo in mir. Aber zur Vorbereitung dieses konkreten Films haben wir uns nichts Bestimmtes angesehen. Wir haben vielleicht einige Reportagen und dokumentarische Fotografien von Thomas Manns Reise betrachtet, um ein Gefühl für die Energie und die Atmosphäre zu bekommen. Von Thomas Mann in Weimar existieren zahlreiche Bilder. Man fotografierte ihn damals praktisch auf Schritt und Tritt. Das hat uns geholfen, einen Stil zu entwickeln, der dokumentarisch und zugleich fotografisch ist. Wenn Filme versuchen, etwas vermeintlich dokumentarisch einzufangen, beruhen sie meistens auf demselben Trick. Die Kamera bewegt sich und man tut so, als würde man das Leben spontan erwischen. Wir wollten hingegen, dass die Kamera statisch und das Bild stark komponiert ist, während sich das Leben innerhalb dieses Bildes wahrhaftig und in Anführungszeichen dokumentarisch anfühlt. Ich habe mich also nicht an irgendein bestimmtes Vorbild geklammert. Vor allem ist bei mir jeder Film auf irgendeine Weise eine Antwort auf den vorherigen oder ein weiterer Schritt in eine Richtung, die ich bereits eingeschlagen habe. Ich gehe inzwischen einfach meinen eigenen Weg.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die nach vorne blickt, denn Vaterland als Film blickt natürlich zurück in die Geschichte, aber Sie drehen jetzt keine Filme für Historiker oder ausschließlich für Thomas Mann-Enthusiasten. Haben Sie durch die Arbeit an Vaterland etwas über das heutige Europa gelernt oder anders verstanden?
Nein, ich habe es nicht verstanden, denn ich verstehe es nicht. Europa ist dabei nur ein Teil des Problems. Ich verstehe die heutige Welt insgesamt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was heute geschieht. Ich bin täglich erschrocken und verwirrt. Ich verstehe diese digitale Revolution nicht. Ich verstehe die heutigen Sitten nicht. Ich verstehe die heutige Sprache nicht, weder die von rechts noch die von links. Ich nehme daran einfach nicht teil, ich weiß nicht. Wenn ich Filme über die Vergangenheit drehe, besitze ich einen Abstand zu diesem Gegenstand. Ich habe das Gefühl, diese Welt auf eine interessante Weise formen zu können. Und ich kann Geschichten erzählen, die universell sind, so wie eine griechische Tragödie universell ist. Wissen Sie, es spielt keine Rolle, wann eine Geschichte stattfindet. Entscheidend ist, etwas zu erfassen, das überzeitlich, universell, wichtig und wahr ist. In den familiären Emotionen, aber ebenso in den politischen Leidenschaften. Manchmal gibt es keinen richtigen Weg. Manchmal stehen einem zwei Möglichkeiten offen und beide sind schlecht. In der griechischen Tragödie ist das geradezu der Normalfall. Mit einem gegenwärtigen Stoff, einer Geschichte, die hier und jetzt spielt, kann ich davon nicht erzählen. Erstens würden mich alle dafür umbringen wollen. Zweitens wüsste ich nicht, wie ich das tun soll. Ich weiß nicht, wie man einen Film über Menschen dreht, die emotional bereits durch die digitale Sphäre leben, durch ihr Telefon. Menschen, bei denen das Telefon zu einem Teil ihres Nervensystems geworden ist. Das ist bereits Science Fiction, aber Science Fiction hat mich nie interessiert.
Science Fiction nigdy mnie nie pociągało. Paweł Pawlikowski, Regisseur des wunderbaren Spielfilms Vaterland, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Erst am 6. September wählt Sachsen-Anhalt seinen Landtag, aber seit Tagen läuft bereits eine Berichterstattung, die die Folgen eines möglichen AfD-Erfolgs vorwegnimmt. Es geht da um Regierungsbildung, Brandmauern und auch die Folgen für die Kultur. Auch wir blicken jetzt nach Sachsen-Anhalt und fragen, wie die Film- und Kinobranche vor Ort diesen Wahlen entgegenblickt. Was wird aus Fördertöpfen, den Auftragsbüchern der Produktionsfirmen und was erwarten Festivals und Filmvereine von einem möglichen AfD-Sieg? Christian Berndt hat sich für uns umgehört.
Kultur ist in erster Linie das, was nationale Identität spendet. Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen.
So äußerte sich der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, im Landtag zum Kulturverständnis der Partei. Außerdem werde es unter einer AfD-Landesregierung verpflichtend werden, für Kulturschaffende eine Patriotismuserklärung zu unterschreiben, um Förderung zu bekommen. Der Leiter der Filmkunsttage Sachsen-Anhalt, Frank Salender, findet diesen national definierten Begriff von Kultur abwegig, Das größte Filmfestival des Bundeslandes hat sich klar gegen die AfD positioniert.
Wir können befürchten, dass die AfD eine Gesinnung einfordert und sagt, okay, so wollen wir das haben, sonst findet das nicht statt. Und das kann wirklich passieren. Es gab ja schon eine Lesung im Landtag, was diese AfD da fordert. Mit einem Vokabular, da kriegt man Gänsehaut. Aber ich glaube nicht, dass das so kommt, weil das ist verfassungsrechtlich nicht zu halten.
Die wirkliche Herausforderung für die Kulturszene beginnt, meint Salender, erst nach den Wahlen am 6. September.
Ich glaube schon, dass wir in den Spuk hinein geraten. Der Spuk ist angezettelt. Aber ich halte nichts davon, von dieser Weltuntergangsstimmung. Jetzt könnte man sagen, 33 und was und so. Aber wir reden jetzt von einem Bundesland mit 2 Millionen Einwohnern. Das ist Kulturland. Das ist nicht mit so einer braunen Hake zur Wüste zu machen.
Allerdings hält Salender eine Abwanderung von Kulturschaffenden für möglich, sollte die AfD wirklich regieren. Die Leiterin der Merseburger DEFA-Filmtage, Halina Schikowski, kann den AfD-Vorstellungen einer national definierten Kultur ebenfalls nichts abgewinnen.
Was heißt denn deutsche Kultur? Also das ist für mich jetzt ein Begriff, wo ich sage, was soll denn da als deutsch definiert werden? Kultur ist schon immer übernational. Wir haben viele Einflüsse von anderen Kulturen mit in der deutschen Kultur integriert. Eine reine deutsche Kultur gibt es gar nicht.
Schikowski ist angesichts einer drohenden AfD-Regierung besorgt. Zwar befürchtet sie nicht, dass die AfD den DEFA-Filmtagen Subventionen kürzt. Im Stadtrat hat sich die AfD bisher nicht zum Festival geäußert.
Aber abgesehen davon, dass wir vom Kultusministerium eine finanzielle Unterstützung erhalten, finanzieren wir uns ja vielfach über regionale Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen hier keine wirtschaftliche Chance mehr sehen, bedingt durch die Politik der AfD, dann würden uns natürlich die regionalen Sponsoren verloren gehen.
Diese Sorge teilt auch Christoph Kukula. Er ist Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma 42 Film in Halle, die viel in der Region unter anderem den Polizeiruf Halle produziert.
Die Leute, die es sich leisten können, werden möglicherweise das Land verlassen oder weniger investieren. Also wenn wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben, wird das ein großes Problem fürs Land werden. Das muss nicht in erster Linie in Wirtschaftszahlen sich sofort auszahlen, aber das ist einfach eine Art von Politik und von Stimmung, die sich hier im Land dann verbreitet oder teilweise schon existiert. Das können wir alle nicht wollen und das steht auch nicht für das Weltoffene, für das wir als Firma stehen.
Kukula glaubt zwar nicht, dass eine AfD-Regierung das Land wirklich radikal umbauen kann. Die angedrohte Abschaffung der Rundfunkgebühren zum Beispiel, die gravierende Folgen für die Filmlandschaft in Sachsen-Anhalt hätte, werde nicht so schnell umzusetzen sein. Aber gesellschaftlichen Schaden könnte die AfD sehr wohl anrichten.
Wenn ich dran denke, was die Konzepte im Bildungsbereich sind, meine Kinder sind 14 und 9, was da im Wahlprogramm steht, was denen beigebracht werden soll, da wird mir Angst und Bange.
Die Sorge vor einem Wandel des gesellschaftlichen Klimas teilt auch der junge Medienpädagoge beim offenen Kanal Merseburg-Querfurt, Philipp Schüller.
Ich habe das Gefühl, dass auch jetzt schon Menschen überlegen, was will ich öffentlich sagen, wofür könnte ich angegriffen werden, was kann gegen mich verwendet werden, wenn jetzt eine andere Regierung kommt. Das ist in den offenen Kanälen zu spüren, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, in der Verwaltung zum Beispiel. Ich würde sowas vorauseilenden Gehorsam nennen und das macht schon ganz schön viel kaputt.
Der offene Kanal Merseburg-Querfurt, der sich, so Schüller, als Ort der Demokratieförderung versteht und, wie zu jeder Landtagswahl, auch dieses Jahr den Jugendfilmwettbewerb kreuzweise veranstaltet hat, ist bereits Zielscheibe der AfD.
Zum Teil werden die Projekte, die wir bei uns in den offenen Kanälen machen, zum Beispiel das Bundesförderprogramm Demokratie Leben, wurde hier im Saalekreis im Kreistag mehrfach angegriffen und immer wieder gibt es Anträge der AfD-Fraktion, das Förderprogramm nicht weiter zu unterstützen.
Den einzigen Vorteil der Wahlumfragen, die einen hohen AfD-Sieg vorhersagen, sieht Schüller darin, dass es jetzt eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie im Land gebe. In seinem Freundeskreis denkt man jedenfalls nicht ans Auswandern.
Explizit höre ich eher, wir müssen für die Demokratie kämpfen, wir müssen für unsere Werte, für die Werte des Grundgesetzes kämpfen und ja dafür gerade stehen, dass wir vielleicht an irgendeiner Stelle versäumt haben, der AfD Einhalt zu gebieten.
Keine Resignation, sondern eher kämpferische Töne, die Christian Berndt dafür uns in der Filmszene von Sachsen-Anhalt zusammengesucht hat. Am 6. September wird gewählt. Danach wissen alle Beteiligten mehr über mögliche Folgen für Kultur und das Kino auch in Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr wäre die deutsche Malerin Paula Modersohn-Becker 150 Jahre alt geworden. Eine Künstlerin, die gemalt hat, wie sich damals keine Frau zu malen traute. Sie malte sich selbst nackt, schwanger, schonungslos und verstarb dann recht früh und zu Lebzeiten überhaupt nicht ernst genommen im Alter von 31 Jahren. Heute hängen ihre Werke unter anderem im MoMA in New York. Der hybride Spielfilm »Wer weiß schon, was ein Leben ist« erzählt jetzt Paula Modersohn-Beckers Leben, aber eben nicht als braven Kostümfilm oder als ernstes Biopic. Er erzählt vielmehr von einer Schauspielerin heute, die in einem Filmprojekt Paula Modersohn-Becker spielen soll und sich daraufhin auf eine Recherchereise begibt.
Warum sollten wir dich für die Rolle von Paula Modersohn-Becker casten?
Ich habe mich jetzt auch lange mit ihr beschäftigt, aber ich weiß auch nicht, wie sie wirklich war.
Sie wird in den Biografien so unterschiedlich beschrieben. Ich weiß einfach nicht, wie ich sie dann spielen soll.
Du hast ja auch noch Zeit bis zum Dreh. Jetzt mach deine Recherche und dann spielst du die.
Das ist eine ziemlich gewitzte Ausgangslage, die der Film dann benutzt, um Fragen zu stellen, die sehr aktuell sind. Was macht Kunst von Frauen überhaupt aus? Welche Widerstände erleben Künstlerinnen damals wie heute? Und wie sexistisch war und ist der Kunstbetrieb? Gedreht haben den Film die beiden Regisseurinnen Annelie Borosch und Vera Brückner. Und mit Annelie Borosch konnte ich vor der Sendung sprechen und wollte erst von ihr wissen, was für ein Verhältnis zu Paula Modersohn-Becker sie vor dem Filmprojekt hatte.
Ach, ich kannte zum Beispiel den Film von Christian Schwochow und kannte auch Paula Modersohn-Becker dadurch. Ich habe sie tatsächlich durch den Film kennengelernt und habe aber mich nicht viel weiter mit ihr beschäftigt damals. Das ist ja auch schon so um die 10 Jahre her, dass es den Film gab. Und als wir die Anfrage bekommen haben, in Co-Regie diesen Film zu machen, haben Vera Brückner und ich uns da sehr tief reingearbeitet in das Werk und die Person.
Was ist das für Sie für eine Künstlerin, jetzt wo Sie mehr wissen?
Ach, das ist eine wahnsinnig inspirierende Künstlerin, eine, die sehr mutig und sehr radikal und sehr frei ihren Weg gegangen ist, die wahnsinnig wenig darauf geachtet hat, was andere von ihr wollten und wie sie sein sollte oder wie sie ihre Kunst machen sollte und die immer wieder, auch wenn sie wirklich viel Kritik bekommen hat und viel ihr entgegenkam an Kritik oder wie sie ihre Kunst machen sollte oder was sie anders machen sollte, hat sie immer wieder total auf ihren Weg vertraut und so gemalt, wie sie es gefühlt hat und wie sie es gesehen hat. Und das ist was, wovon wir das Gefühl hatten, dass wir heute einfach noch wahnsinnig viel lernen können.
Wie kam es denn zu der Anfrage, dass Sie das Originaldrehbuch von Anja Salomonowitz verfilmen können? Das ist ja eine sehr bekannte österreichische Regisseurin, die ja mit einem Tiger schlafen schon einer vergessenen Malerin, in dem Fall war es Maria Lasnik, ein richtiges filmisches Denkmal gesetzt hat.
Ja, wir haben eigentlich in so einer Dreierkonstellation das Projekt gestartet als Kreativ-Dreier-Team, beauftragt von Kinescope Film eben, dass Anja Salomonowitz das Drehbuch schreibt und Vera Brückner und ich die Regie führen. Und das hat tatsächlich recht praktische Gründe letztendlich gehabt, dass wir das Drehbuch dann übernommen haben, weil Anja Salomonowitz auch noch mit einem anderen Projekt beschäftigt war und wir das Drehbuch zu einem bestimmten Zeitpunkt übernommen haben und dann weiter umgeschrieben und weiter bearbeitet haben, bis wir dann eben eine Drehvorlage hatten, mit der wir arbeiten konnten. Das heißt, wir haben mit Anja wahnsinnig viel recherchiert. Sie hatte auch diese tolle Idee, die Schauspielerin auf einen Weg zu schicken, also eine Schauspielerin als Figur auf einen Weg zu schicken, die sich mit Paula Modersohn-Becker auseinandersetzt. Und wir hatten auch in den Gesprächen kamen wir auch gemeinsam vor allem auf dieses Kernthema, dass wir gar nicht wissen, wie dieses Leben war und dass wir den Film auch so benennen wollen. Der Titel kommt auch von Anja Salomonowitz und dass eben gerade die Suche nach der Künstlerin Paula Modersohn-Becker auch Thema des Films sein soll.
Das ist ein wunderbarer Ansatz, weil man hat ja eigentlich schon genug von diesen vielen Biopics, die auf einen so niederprasseln im Kino. Kann man denn jetzt sagen, und ich habe den Gedanken nach der Sichtung Ihres Films, Biopics sind eigentlich die größeren Lügen, oder?
Ja, vielleicht. Also ich würde es Ihnen jetzt nicht so vorwerfen, den Biopics, weil ich glaube, jeder versucht irgendwie sich anzunähern und da ist auch total viel Berechtigung dabei. Aber für uns war, glaube ich, vor allem in der Menge von Texten, die es über Paula Modersohn-Becker gab und Annäherungen an sie, ist uns aufgefallen, wie viele Menschen immer sagen, so war sie und so ist sie und genau das hat sie gemocht und das fand sie blöd und so wollte sie sein und dass es da eine große Vereinnahmung gab und auch eine große Projektionsfläche in ihr gefunden wurde und wir hatten einfach das Gefühl, das können wir gar nicht so sagen. Wir können jetzt gar nicht sagen, so war sie und das, darauf möchten wir uns jetzt festlegen, sondern wir haben viel mehr Freude daran, uns zu fragen, kann man das überhaupt und wenn ja, wie möchte man sie erzählen?
Da im Film sehen wir ja eine junge Schauspielerin, die als Paula Modersohn gecastet werden soll und deshalb auf eine Reise geht, um quasi in der Recherche sich diese Figur anzueignen. Interessant wird ja, dass mit der Zeit diese Recherche zu einer Begegnung mit sich selber wird für diese junge Frau. Sie fragt sich, oh, Paula hat das damals gemacht in Paris, jetzt mache ich das hier in Paris. Also wann wird denn diese Spurensuche zu einer Suche nach einem anderen Leben? Auch vielleicht zu der Frage, was für eine Frau bin ich heute? Was war Paula damals für eine Frau?
Ja, das ist auch entstanden, vor allem weil, also Anja Salomonowitz, Vera Brückner und ich waren gemeinsam in Paris zur Recherche und haben dann da genau diese Sachen gemacht. Wir hatten diese Bücher von Paula Modersohn-Becker dabei mit Zeichnungen aus irgendwelchen Parks, wo wir dann gesagt haben, ah, das muss hier gewesen sein und das ist doch diese Bank und vielleicht setzen wir dann da auch jemand hin, der genauso aussieht. Und dann kamen wir auf die Idee, warum macht das nicht unsere Hauptdarstellerin, also die Figur der Schauspielerin, gespielt von Katharina Stark, und begibt sich eben gerade auf diese Suche, weil wir eben gemerkt haben, wir haben wahnsinnig viel Freude daran, dieses in die Vergangenheit eintauchen und diese Realisation, wow, vor 120 Jahren, vor 130 Jahren saß sie hier vielleicht und hat genau das gesehen und hat versucht, das umzusetzen und hat vielleicht genau dieses Licht beobachtet. Wahrscheinlich war das Licht ganz anders in Worpswede zu der Zeit oder in Paris. Aber so diese Fragen haben wir uns gestellt und haben dann gemerkt, die interessieren uns wahnsinnig. Also unsere eigene Auseinandersetzung damit interessiert uns genauso sehr wie, ja, in dieses Leben einzutauchen und dass man eben das Gefühl hat, man kommt ihr nahe, aber man kann es eben nie ganz wissen.
Ja, man kann sie gar nicht fassen, weil es gibt so viele Paulas. Es gibt einen Roman über sie. Wir sehen in so dokumentarischen Einschnipseln Kuratoren, Menschen, die sich historisch mit ihr auseinandersetzen, künstlerisch mit ihr auseinandersetzen. Wie in diesem berühmten Bob Dylan-Film kann man ja sagen, es gibt nicht eine Paula Modersohn-Becker, es gibt sehr, sehr viele, oder?
Ja, und vor allem, glaube ich, gibt's für jede Person eine Paula Modersohn-Becker. Also wir haben das selbst gemerkt, auch beim Recherchieren und beim Schreiben, dass jede von uns, auch die Produktion, also wir waren ein hauptsächlich weibliches Team, dass wir alle irgendwie unsere eigenen Begeisterungen hatten. Also für Vera Brückner war das dieses, Paris war so der Moment, wo sie selbst wurde. Und für mich war das so die Freundschaft mit Clara Westhoff, wo ich gemerkt habe, wow, da sehe ich so viel wieder von der Co-Regie mit Vera. Und wir sind sehr gute Freundinnen und wie wir gemeinsam zusammenarbeiten als Künstlerinnen. Und ich glaube, jede Person hat so in der Recherche Dinge in Paula Modersohn-Becker gefunden, die irgendwie was bei ihrem selbst resonieren. Und dann macht man daraus so, das muss sie gewesen sein. Und das war ihr wahrscheinlich am wichtigsten. Und das hat uns irgendwie auch total viel Freude gemacht, uns da selbst so dabei zu ertappen immer wieder. Und genau, das dann eben auch zum Thema zu machen.
Man lernt ja auch, wie der damalige Kunstbetrieb funktioniert hat, wie die Mechanismen funktioniert haben, die weibliche Kunst abgewertet haben. Und man hat so das Gefühl, so viel anders als damals ist es heute nicht.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich wahnsinnig viel verändert hat für Frauen in der Kunst. Das kann man, glaube ich, teilweise, also klar erkennt man sich manchmal wieder, aber vieles kann man auch nicht mehr vergleichen, weil natürlich gibt es jetzt so auf dem Papier erstmal gleiche Rechte für Frauen und Männer in der Kunst. Und gleichzeitig würde ich total sagen, dass es Dinge gibt, die wir die ganze Zeit wiedererkannt haben. Also allein sowas wie, dass man immer so sagt, Frauenfilme oder Frauenkunst oder Frauenromane. Wer spricht von Männerfilmen? Also klar, gibt's auch, aber ist irgendwie überhaupt nicht so abgewertet oder so, wird nicht in so eine Nische geschoben wie bei Kunst, die Frauen machen. Und gerade eben auch die Art, wie Paula Modersohn-Becker gemalt hat, also auch die Themen, mit denen sie sich beschäftigt hat, Mutterschaft, Schwangerschaft, sie hat viele Kinder gemalt, sie hat viele Frauen aus dem Armenhaus in Worpswede gemalt. Diese Motive und auch die Art, wie sie die Motive gemalt hat, wurden auch häufig in so eine naive, liebliche Richtung, und das ist halt irgendwie so Frauenkunst und eine Frau malt Frauen und deswegen interessiert es uns nicht gesteckt und eben sehr abgewertet. Und das ist was glaube ich heute auch immer wieder Frauen passiert, dass sie bei den Themen, wenn sie malen, also wir haben auch mit vielen Künstlerinnen in der Recherche gesprochen, die Paula Modersohn-Becker als große Inspiration ansehen und die das Gefühl hatten, wenn sie sich mit diesen Themen, mit dem eigenen Körper, mit dem anderen Körper von Frauen auseinandersetzen, dass das wahnsinnig stigmatisiert ist und abgewertet und ja, einfach nicht genauso hoch geachtet, wie wenn jetzt ein Picasso einen Körper gemalt hat damals.
Annelie Borosch, Co-Regisseurin von Wer weiß schon, was ein Leben ist? Der Film über das Erbe und Leben von Paula Modersohn-Becker kommt Donnerstag in unsere Kinos. In Italien, da nennt man den in der Türkei geborenen Regisseur Ferzan Özpetek den italienischen Almodovar. Was auch stimmt, weil Özpetek ein Regisseur ist, der sich nicht vor großen Gefühlen fürchtet, der häufig Frauen ins Zentrum seiner Geschichten stellt und auch das Melodram nicht als Schimpfwort versteht. Sein aktueller Film Diamanti war in Italien letztes Jahr der Kinoerfolg des Jahres. Er spielt in einer römischen Schneiderei der 70er Jahre, wo 18 Frauen die Kostüme für Kinofilme nähen. Es geht um Handwerk, um die im Abspann ganz unten stehen und um das, was zwischen ihnen passiert.
Donnerstag kommt dieser herrliche Film in unsere Kinos und Julia Baskera hat mit Ferzan Özpetek über sein Werk und seine Liebe zu den Frauen gesprochen.
Ferzan Özpetek liebt Räume, in denen Menschen einander nahe kommen. In Hammam ist es das türkische Dampfbad, in Männer al dente der Familientisch und jetzt in seinem neuen Film Diamanti eine Kostümschneiderei. Auch auf der Opernbühne, wo Ferzan Özpetek immer wieder Regie führt, setzt er auf große Gefühle und starke Gemeinschaften. Für Diamanti kehrt der italienisch-türkische Regisseur an einen Ort seiner eigenen frühen Kinojahre zurück. In einer großen Schneiderei im Rom der 1970er Jahre arbeiten 18 Frauen emsig an den Kostümen für ein opulentes Filmdrama.
Nella scena della scalinata il costume cade insieme alla protagonista. Dammi le perline un po'.
Geleitet wird das Atelier von zwei Schwestern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Alberta wirft allen strenge Blicke zu und kennt bei Fehlern kein Erbarmen. Die verletzliche, von Trauer gezeichnete Gabriella dagegen fühlt sich den Schneiderinnen viel näher als der Chefetage.
Come ti dovrei rispondere?
Beh, scusandoti. Eh?
Perché?
Ferzan Özpetek.
Ich wollte einen Film mit meinen liebsten Schauspielerinnen machen, weil ich einen viel intensiveren Dialog mit Schauspielerinnen habe als mit männlichen Darstellern. In den 15 Filmen, die ich bislang gemacht habe, war die Zusammenarbeit mit Frauen immer sehr beglückend. Also habe ich mir gesagt, versuch doch einmal einen Film mit all deinen Schauspielerinnen zu machen.
Prova a fare un film con tutte le mie attrici.
Und genau dieser Ausgangspunkt wird zur Rahmenhandlung des Films. Der Regisseur Ferzan Özpetek versammelt seine geliebten Schauspielerinnen in einem großen Garten zu einer Leseprobe. Es wird gelacht, gemeinsam gegessen, wild diskutiert. Nach und nach entspinnt sich aus diesem beinahe dokumentarischen Moment der eigentliche Film.
Quando io ero giovane e bella,
facevo la ballerina del varietà.
Facevi la ballerina del varietà, sì.
Mi è venuto in mente la mia gioventù.
Mir kam meine Jugend in den Sinn, als ich als Assistent arbeitete, Kostümbild studierte und die unterschiedlichsten Schneidereien kennenlernte. Vor allem die Sartoria Tirelli in Rom ist mir bis heute lebhaft in Erinnerung. Dort lernte ich großartige Kostümbildnerinnen kennen und sehr viele Schneiderinnen, von denen viele auch zu Freundinnen wurden. Dort habe ich verstanden und gelernt, wie wichtig Farbe, Licht und das Detail sind.
In Diamanti geht es nicht nur um kunstvolle Handarbeit, sondern auch ums Schuften, um Frauen ohne Feierabend, um Frauen, die sich in den eigenen vier Wänden vor der Gewalt ihres Partners fürchten müssen, die allein für ihre Kinder sorgen oder kostbare Andenken verkaufen, um ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen.
La verità è che bisogna reagire. Quando sei una donna sola, quando sei senza soldi, quando non hai più speranze, bisogna reagire.
Männer sind in dieser Geschichte Randfiguren in einem weiblichen Kosmos voller Schicksalsschläge, Tragödien, Schmerz und Solidarität. Immer mehr kleine melodramatische Geschichten entfalten sich in Diamanti, die Ferzan Özpetek mit großen Emotionen inszeniert.
Tu sei arrivata. Io racconto sempre della mia vita, metto sempre della mia vita.
Ich erzähle immer auch von meinem Leben und baue etwas Persönliches in die Geschichte ein. In Diamanti haben sich meine Jugend und meine grundlegenden Gedanken über das Leben stark miteinander verwoben. Beim Schreiben habe ich mich ein wenig wie ein Kind gefühlt, das sich dort drinnen in dieser Schneiderei verstecken wollte.
Diamanti ist ein Film über kollektives Trauma, über Gemeinschaft sowie über die Liebe zu Kunst und zu Frauen. Vor allem aber widerspricht Ferzan Özpetek der Vorstellung vom einsamen Genie. Diamanti führt vor Augen, was im Kino oftmals im Verborgenen bleibt, das Kollektiv hinter der Kamera.
Grazie.
Potete andare. Basta! Torniamo a lavorare!
Ferzan Özpeteks Kinohit Diamanti bei uns in den Kinos ab Donnerstag. Kinofilme über das Boxen, die sind meist Männersache. Jedenfalls, wenn es um Filme geht wie Rocky, wie ein wilder Stier, sehen wir lauter Kerle, die sich verprügeln und dabei manchmal etwas über sich selbst lernen. Aber was ändert sich an der Idee des Boxfilms, wenn Frauen in den Ring steigen? Nächsten Donnerstag läuft der Spielfilm That's Why the Lady is a Champ von David Michaud bei uns an und er erzählt die Geschichte einer Pionierin des Frauenboxens, Christy Martin. Über diesen Film und das so erfolgreiche Boxgenre spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Na Patrick, da hätte ich jetzt aber eine andere Anmoderation erwartet und zwar Anke.
Ja, ich bin leider kein Stadionsprecher im Boxring. Aber Anke, lass uns doch mal gleich hier bei diesem seltsamen deutschen Verleihtitel bleiben. That's Why the Lady is a Champ. Im Original heißt der Film nur Christy. Aber das ist natürlich auch eine Anspielung in dem Fall auf diesen legendären Song The Lady is a Tramp aus der Feder von Lawrence Hart aus den 30er Jahren.
Ja, weil da geht es ja um eine freigeistige, unabhängige Wanderin, die keinen Cent braucht, um ihren Weg zu machen. Ne? Und dann lernen wir eben diese Sydney Sweeney spielt sie, diese Christy, und es ist so toll, wenn sie das erste Mal in den Ring steigt, weil sie ahnt ja gar nichts von ihrem Killerinstinkt, sondern sie steht da, sie bewegt sich eigentlich gar nicht und dann schlägt sie los. Und sie wird direkt entdeckt und dann macht sie auch so ein bisschen Training und alles. Und jetzt geht der Weg so die typischen Stationen eines Boxerdramas durch. Also der Aufstieg. Wir sehen sie beim Training. Wir sehen natürlich, was ganz besonders wichtig ist, dass sie ein Underdog ist. Also sie ist Tochter eines Bergarbeiters. Und sie sagt uns dann auch, wenn ich zuschlage, dann liegt meine ganze Herkunft da drin, aber auch alles, was mir widerfahren ist. Und sie ist ganz schnell oben, Don King lernt sie kennen, sie kämpft. Don King sagt ihr aber auch direkt, die Welt wird sich auch ohne dich weiterdrehen. Also Karriereknick ist vorhergesagt, kommt auch und dann wieder das Comeback. Das sind die klassischen Stationen, wird hier sehr schnell erzählt mit vielen Jahreswechseln. Und Christy hat dann auch jeweils eine andere Frisur, aber ihr Markenzeichen bleibt, sie ist immer in Pink gekleidet.
Du hast schon Aufstieg und Comeback erwähnt. Inwiefern öffnen diese Begriffe vielleicht so den Spielraum, um die Perspektive einer Boxerin in dem Fall anzunehmen?
Ja, ich war ja am Anfang so ein bisschen enttäuscht. Also gut, der Trainer sagt erst eine Frau, aber dann nimmt er sie doch relativ schnell. Also das wird eigentlich nie thematisiert. Also was es heißt, als Frau in den Ring zu steigen, die Schläge einzustecken. Nimmt man vielleicht eine andere Taktik? Geht man mehr in die Deckung? Das fehlt mir alles so ein bisschen. Aber es geht dann eigentlich auch, und das ist eigentlich Hauptteil der Geschichte, um die Kämpfe, die sie zu Hause austrägt. Also sie heiratet ihren Trainer und der macht sie dann eigentlich zu ihrer Marionette, nimmt ihr das Geld ab, managt sie aber auch nicht ordentlich. Und eigentlich sie hatte schon eine Freundin als junge Frau, stellt eigentlich fest, dass sie queer ist. Und sie stellt dann irgendwann auch fest, dass sie das ja alles aufgebaut hat. Also sie haben eben eine Boxerhalle, sie haben so ein paar Trainer und so alles. Und sie will das dann auch in ihrem Namen verwalten. Und das ist sozusagen der eigentliche Kampf in diesem Film.
Also sie ist schon der Underdog, die sich dann ja wirklich nochmal daraus kämpfen muss, ne? Aus ihrem sozialen Umfeld. Das erzählt der Boxfilm ja immer gerne, nicht wahr? Wer aufsteigt im Boxring, wird auch gesellschaftlich gerne angesehen. Also letztlich sind das Filme über Aufsteiger oder in dem Fall Aufsteigerinnen sehr amerikanisch. Und ich finde, besonders klug hat das ja Clint Eastwood vor vielen Jahren gemacht, nicht wahr? In Million Dollar Baby, für den er ja auch viele Oscars gewonnen hat.
Ja, ja, Hilary Swank ist auch so ein klassischer Underdog und ich finde das einfach toll, wie er das direkt darstellt. Also sie arbeitet als Kellnerin, weil Trashfrau wird auch klar gemacht. Und sie isst dann einfach die Reste, vor allen Dingen diese Fleischreste, die übrig bleiben, weil sie die ja eben so zur Ernährung braucht. Und wenn Clint Eastwood sie dann annimmt, dann finde ich, wird das eben... Ja, es ist eine klassische amerikanische Geschichte, aber die geht eben drüber hinaus, weil es auch mal wieder, wie bei Clint Eastwood immer ist, es geht um die Gewalt. Also er liebt den Boxsport, er will ihr die Taktik beibringen, wie man so tänzelt und so. Und das, also da lässt sich der Film auch ziemlich viel Zeit. Aber im Ring kann er sie irgendwann nicht mehr schützen. Und letztlich geht es in dem Film darum, zu zeigen, welche Folgen Gewalt haben kann. Also da hebt sich der Film dann eigentlich auch aus dem Boxring ab und wird so, ja, ein sehr abstrakter Film, wo Clint Eastwood wieder mal darüber nachdenkt, was Gewalt mit Menschen anrichtet. Aber es ist auch so schön, weil er und Morgan Freeman sind ja schon so eine Boxerfamilie und sie adoptieren dann ja quasi Hilary Swank. Und das fand ich bei dem anderen Film jetzt mit Christie, also mit Sidney Sweeney, auch so toll. Diese Boxerfamilie, die sie jenseits des Mannes hat, das kriegt man, also so Freundesklicken, da kriegen sie mich immer mit, Filme. Und das ist so toll bei Sidney Sweeney, weil die dann auch alle rosa tragen. Der Trainer in rosa.
Jetzt haben wir ja gesagt, es sind soziale Filme, die Boxfilme. Sie haben auch eine geschichtliche Komponente, sind eher auch biografisch geprägt. Aber es sind ja auch Boxfilme, also Sportfilme in dem Fall. Jetzt sollten wir mal reinblicken in den Boxring zurück. Wie wird denn das Boxen zum Beispiel bei Christie gezeigt?
Ja, ich finde, das ist alles immer eine Spur realer, nicht so stilisiert. Also es geht nicht so um die Schweißtropfen in Zeitlupe.
Wie bei Scorsese.
Ja, genau, du hast es erkannt. Sondern es geht darum, dass diese Frauen dafür eigentlich gar keine Zeit haben. Und das finde ich also auch bei Maggie erstmal ganz toll, bei Clint Eastwood. Die ist ja die ganze Zeit in Deckung, bevor sie zuschlägt. Und Christie, also Sidney Sweeney, ja, die schlägt ja mit der Faust quasi in die Kamera. Also sie sagt uns auch, hört mal, ich kämpfe hier noch um viel mehr. Und wenn man sich jetzt andere Boxerinnen-Filme anschaut, zum Beispiel Michael Rodriguez spielt ja in Girlfight, ja, Mädchen aus Brooklyn, die ihre Wut mit dem Boxen kanalisiert, die aber auch gegen traditionelle Frauenrollen ankämpft. Und ganz interessant fand ich ja auch Fire Inside, da hat Barry Jenkins eben das Drehbuch geschrieben. Da geht es ja auch um eine wahre Geschichte von Clarissa Shields, eine afroamerikanische Boxerin, die dann auch Olympiasiegerin war. Und dennoch, weil sie eben schwarz ist, nie Sponsorenaufträge bekommen hat. Also das wird alles so mit thematisiert. Und dann sollten wir vielleicht noch die deutsch-österreichische Co-Produktion Gypsy Queen mit reinbringen. Spielt in Hamburg, geht um eine Roma-Frau, alleinerziehend von ihrer Familie verbannt, die dann auf einmal in so zwielichtigen Clubs ihr Geld macht. Also nur wenn wir jetzt so über diese Filme reden, da gibt es immer noch ein anderen erzählerischen Handlungsstrang. Also es geht um Selbstermächtigung. Es geht darum, Kontrolle über das eigene Leben auch jenseits des Ringes zu bekommen.
Und darum ist der Boxfilm ein so fruchtbares Genre und kommt immer wieder in unsere Kinos nächste Woche in Form der Sportbiografie That's Why the Lady is a Champ über Profiboxerin Christy Martin. Ich sprach darüber mit Anke Lewicke. Vielen Dank.
Tschüss.
Eine Ehe zwischen zwei Kulturen. Im Kino ist das ja oft der Stoff für sogenannte Culture-Clash-Komödien. Jede Menge Missverständnisse, ein paar Klischees und am Ende liegen sich alle irgendwie dann doch versöhnt in den Armen. Im echten Leben, da läuft das eher selten so glatt. Das hat die Dokumentarfilmerin Susanne Kim erlebt. Die Leipzigerin ist seit fast 20 Jahren mit einem Koreaner verheiratet. Und als ihr Ehemann eines Tages zurück nach Korea geht, um dort mit seiner Mutter einen Hähnchengrill aufzumachen, da greift Susanne Kim zur Kamera. Sie filmt alles, die Ehekrise, ihre deutsch-koreanische Familie, die auf einmal verteilt ist über zwei Kontinente. Und das Ergebnis ist das filmische Tagebuch Becoming Kim, das man seit Donnerstag bereits im Kino sehen kann. Susanne Kim erzählt ohne Kitsch, mit viel Humor und einem sehr offenen Blick viel von sich selbst und den Höhen und Tiefen ihrer Ehe. Genau darüber konnte ich vor der Sendung mit ihr sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, was letztendlich überhaupt der Auslöser war, die Kamera auf das eigene Familienchaos zu richten.
Ja, das war tatsächlich, so wie ich es auch im Film erzähle, sehr impulsiv. Also es kam halt wirklich aus diesem Telefonat mit meinem Mann heraus, der dann mir plötzlich erzählte, er macht so einen Hühnchengrill auf mit seiner Mutter in Korea und das ist doch eine super Idee. Und dann habe ich so zu ihm halt gesagt, also weißt du, also wenn du das jetzt machst, nachdem du wirklich schon relativ viel Zeit nicht da warst, dann glaube ich, mache ich jetzt einen Film. Und dann hat er so gelacht und dann habe ich halt gesagt, habe ich auch gelacht und dann habe ich aber auch gesagt, du, ich meine das jetzt schon ernst. Und dann habe ich auch das so für mich beschlossen, dass das jetzt, glaube ich, auch so für mich also auch so ein Weg ist, damit vielleicht auch umzugehen. Also es war auch nicht so eine einfache Zeit. Es war gerade Corona auch noch und es gab eben auch keinen Plan, wann sehen wir uns wieder. Und dann dachte ich so, also ich glaube, das ist jetzt so für mich der Punkt, das doch auch zu wagen. Also ich hatte tatsächlich vorher immer schon mal überlegt, es gibt so Drehbuchentwürfe für Spielfilme, die auch so, also die sich mit diesem interkulturellen Thema beschäftigen, weil ich das schon immer interessant fand, auch wie eben sozusagen verschiedene Familien Erwartungen aufeinanderprallen. Aber das war dann so, das hat dann so einen Schalter umgelegt, weil tatsächlich bin ich jetzt niemand, der so wahnsinnig gerne vor der Kamera ist.
Ich habe jetzt gelesen, auf ihren Eheringen steht Kimchi und Potato, also Kimchi für Korea, Kartoffel für Deutschland natürlich. Ist ein schönes Bild, weil da ja wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Ihre mit auch den ostdeutschen Wurzeln, dann die Wurzeln ihres Mannes aus dem ländlichen Südkorea. Wo geraten denn diese Welten, wie würden Sie das denn beschreiben, im Alltag am stärksten aneinander?
Also ich glaube, so im Alltag an sich ist es wahrscheinlich ganz normal wie in jeder Ehe. Ich glaube, es ist wirklich dann einfach in diesen Momenten, wo man dann eben sozusagen, wenn dann schon die Familie auf die Familie auch trifft. Ich glaube, da gibt es halt immer ganz verschiedene Ansichten. Und ich meine, wie gesagt, es gibt auch noch diese Sprachbarrieren. Also ich würde sagen, das Deutsche ist doch sehr diskussionsfreudig und es wird sehr gerne diskutiert und alles wird irgendwie angesprochen. Man muss auch bis ins Tiefste bohren. Und ich glaube, so im Koreanischen ist es schon so, was meine Erfahrung ist, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, dass man einfach nicht so wahnsinnig über Befindlichkeiten redet. Man redet wahnsinnig gern über Essen. Es werden, glaube ich, Themen vermieden, die auch so zu konfliktlastig sind. Ja, ich glaube, das ist für mich so ein kultureller Unterschied. Und das merke ich auch, wenn der Film jetzt in Korea läuft, dass, glaube ich, die Leute da auch so drauf ansprechen. Also, dass zum Beispiel ganz viele so sehr junge Frauen auf mich zukommen und das, glaube ich, so toll finden, dass jetzt sozusagen so eine Frau in meinem Alter jetzt eben so das wirklich so sagt oder anspricht, während ich in Deutschland denke, dass es vielleicht eher so diese Midlife-Crisis-geschüttelten Paare eher so interessiert, was da so bei uns ist. Was interessant ist in Korea, ist es aber durchaus total okay, wenn dir jemand sagt, der dich gar nicht kennt, dass du jetzt irgendwie zu oder abgenommen hast. Das ist halt interessant, dass es eben so verschiedene Levels gibt, die dann dabei gehen. So. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich eben unterschiedlich. Ne?
Im Film sehen wir erstmal, dass natürlich Distanz entsteht. Ihr Mann ist dann da in Korea, macht diesen Hähnchengrill. Sie sind in Deutschland noch mit einer Tochter. Was interessant wird, sie reflektieren irgendwann nicht nur die Ehe, sondern auch ihre Mutterrolle. Sie reiben sich ja förmlich daran. Was hat sie daran so beschäftigt, vielleicht sogar wütend gemacht?
Also ich glaube tatsächlich war Korea auch immer so ein Punkt, also immer wenn ich nach Korea gefahren bin, habe ich mich tatsächlich immer sehr auf diese Mutterrolle zurückgeworfen gefühlt, weil es in Korea schon so ist, dass man als Frau sehr, also man ist eigentlich, man wird auch so angesprochen, also ich bin da Mutter von Hannah so, ne? Und ich glaube, das ist eben so vielleicht auch dieser Individualismus, den man vielleicht auch mehr hat, so in unserer westlichen Hemisphäre, ne? Dass man sich natürlich nicht darauf so reduzieren lassen will, auf so einen Part in der Familie, was vielleicht auch so mit Ego zu tun hat, weil ich immer sage, ich bin ja jetzt nicht nur Mutter oder so und natürlich sich auch nicht nur die Anerkennung darüber holen will, weil das Kind toll ist oder weil das Kind so gut gelingt. Und ich glaube, dass das in Korea schon noch stärker ist, dass man sozusagen so die Verantwortung sehr stark bei der Mutter noch mehr sucht, was sozusagen aus dem Kind wird oder was das Kind macht. Und ja, also ich glaube, die patriarchalen Strukturen finden sich ja jetzt auch noch bei uns. Also das ist jetzt nicht, würde ich jetzt gar nicht so bewerten. Und ich glaube, deswegen ist dieser Film auch nicht unbedingt jetzt nur auf so eine binationale Beziehung, finde ich, ausgerichtet. Aber ich glaube, so jetzt mit einem Alter, wo man irgendwie so zurückblickt auf Mutterschaft, würde ich schon sagen, dass ich natürlich vielleicht auch eine Form von Feminismus, die ich gerne gelebt hätte, auch nicht gelebt habe. Und mich eigentlich dann immer so dabei ertappt habe zu denken, ja, irgendwie habe ich es ja gar nicht so viel anders gemacht als meine Schwiegermutter, obwohl natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und ich meine, das war auch so ein bisschen der Punkt in dem Film, also auch ein Grund, diesen Film zu machen. Also es mich auch zu überlegen, mich auch mit ihr auseinanderzusetzen, tatsächlich. Und welches Bild hat sie sozusagen meinem Mann mitgegeben und wo komme ich her? Und ich glaube, so aus ostdeutscher Perspektive würde ich jetzt sagen, war mein Vater schon sehr, also ne, der hat sehr viel im Haushalt mitgemacht und es war irgendwie eine andere Form von Gleichberechtigung, ne? Aber ich glaube, so der ostdeutsche Feminismus für mich war eben auch so ein bisschen zu sagen, ja, dann mache ich es halt alleine, ne? Und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt die Lösung.
Das Interessante ist ja, dass wir auch im Film sehen, dass sie ja das Gespräch mit der Schwiegermutter suchen, aber schon die Fragen werden hinterfragt. Ihr Mann sagt, das kannst du so hier nicht fragen. Haben Sie da auch nochmal was gelernt? Haben Sie sich hier anders annähern können durch die Arbeiten am Film?
Also ich glaube natürlich tatsächlich, wir waren durch den Film natürlich auch sehr viel häufiger in Korea, also auch mit meiner Tochter. Und ich glaube, das hat natürlich schon was bewegt, auch in dieser, also in der Familienkonstellation. Ich glaube auch, dass meine Schwiegermutter den Film, also die hat jetzt überhaupt nie ein Problem mit dem Film oder gefilmt zu werden. Das fand ich auch ganz, also es hat mich jetzt nicht gewundert, aber ich fand ich auch irgendwie überraschend, dass sie dann doch auch so neugierig und so sehr offen war. Und ich glaube, sie hat den Film auch ein bisschen genutzt, glaube ich, auch mit ihrem Sohn zu reden. Also, ne, das, also sozusagen, dass es auch dieses intergenerationale Trauma, was es da auch gibt, was eben auch, glaube ich, jetzt nicht so ganz ungewöhnlich ist für eine koreanische Familie, dass das eben auch so zum Thema wird. Und genau, ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Grund war. Also sie, glaube ich, fand das gut, dass es diesen Film gibt, weil plötzlich auch mehr Gespräch da war.
Es gibt so eine Szene, wo sie alle zusammen Weihnachten in Deutschland feiern. Da kommt die Schwiegermutter auch nach Deutschland. Und das ist so der Moment, wo ich mich gefragt habe, wird diese interkulturelle Distanz, um die es ja ständig geht, auch in den kleinsten Momenten im Alltag, in so einer Ehe, wo man sagt, die führt zusammen, wird sie jemals verschwinden, diese Distanz, oder ist das etwas, womit man eben leben muss?
Naja, also ich glaube, jedes Paar, was sozusagen aus, glaube ich, zwei verschiedenen Kulturen kommt, wird sagen, dass es wahrscheinlich immer so ist, dass halt gerade derjenige, der sozusagen ins andere Land geht oder, ne, dass man hat halt wirklich so verschiedene Machtbereiche und man ist halt ganz klar in dem Land, in dem man lebt, halt, wenn man da ist, auch mehr sozusagen in der Position, Dinge intuitiver zu verstehen oder eben auch, also man bewegt sich einfach freier, während der andere das nicht tut. Und ich glaube, das ist auch das, was ich auch immer anerkannt habe. Und ich glaube, das wird auch immer so sein, tatsächlich, dass ich weiß, dass mein Mann hier halt sich immer irgendwie nicht so frei fühlen wird, wie jetzt zum Beispiel in Korea. Und andersrum ist es genauso. Ja, ich glaube, am Ende ist es trotzdem so, dass eine Beziehung und die ist auch immer sehr individuell. Ne? Also ich glaube, was dann so zwischen dem einzelnen Paar passiert, ich glaube, das kann man auch nicht so einfach verallgemeinern. Aber ich denke schon, dass halt, also was so die Reaktionen auch zeigen von anderen binationalen Paaren oder Leuten, die eben zum Beispiel auch Eltern haben, die jetzt eben koreanisch-deutsch sind, die können sich da schon wiederfinden in diesen Konflikten.
Susanne Kim, Regisseurin des Dokumentarfilms Becoming Kim, seit Donnerstag im deutschen Kino. Und das war Vollbild für diesen Samstag. Unser Filmmagazin kommt nächste Woche live aus Venedig von den internationalen Filmfestspielen, dann mit dem neuesten Fund aus dem Lido. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.